Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Wir fahren weiter mit der Übersicht über die Apostelgeschichte auf dem letzten Blatt. Einteilung gemäß dem Missionsbefehl im Schlüsselvers. Wir haben gesehen, dass die Apostelgeschichte aufgebaut ist nach dem Vier-Punkte-Programm des Missionsbefehls in Kapitel 1, Vers 8. Jerusalem, Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Wir haben gesehen, dass Kapitel 1 bis 7 zeigt das Zeugnis der ersten Christen in Punkt 1 mit Jerusalem. Und wir haben gesehen, dass man aber nicht weitergegangen ist und erst mit der Verfolgung, die nach der Ermordung von Stephanus einsetzte, da wurden alle Gläubigen der Gemeinde in Jerusalem, all die Tausende, zerstreut hinaus nach Judäa und Samaria. Also der Herr musste mit dieser Verfolgung eingreifen, damit man wirklich weiterging im Missionsauftrag und nicht einfach so schön bei dem vertrauten Punkt 1 blieb. Und so wurde dann das Evangelium weiter verkündigt. Man liest in Kapitel 8, Vers 4, die Zerstreuten, und das waren alle mit Ausnahme der 12 Apostel, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Das griechische Wort für verkündigen hier ist wörtlich evangelisieren. Alle haben evangelisiert. Obwohl ja nur Einzelne die Gabe des Evangelisten haben, nach Epheser 4, heißt das überhaupt nicht, dass nicht alle evangelisieren können. Also ganz eindrücklich, alle haben evangelisiert und in Versen 1 bis 3 sieht man, dass sie das gemacht haben in Judäa und Samaria. Nun, es gibt Bremsen für die Evangeliumsverkündigung und das sind manchmal ganz besonders diese beiden Punkte des Konservativismus. Wir haben es immer so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht. Beide Argumente. Also so hat man argumentieren können, warum man in Jerusalem blieb. Aber der Herr hat durch diese Verfolgung wirklich Gewaltiges gewirkt und all diese Tausende, die während diesem einen Jahr entlastet waren vom vollen Pensum der Arbeit, weil durch diese Gütergemeinschaft es möglich war, viel Zeit zu investieren beim Zuhören der Predigten und Vorträge der Apostel. So wurden sie also in diesem Jahr gegründet für das weitere Programm. Alles in der Vorsehung Gottes. Nun sehen wir aber, diese Hindernisse gingen weiter. Es wird uns von Philippus berichtet in Kapitel 8, wie er bei den Samaritern begann zu predigen. Und interessanterweise ohne irgendwelche Rücksprache bei den Aposteln. Plötzlich beginnt er in Samaria zu predigen. Und es gibt eine Erweckung, unzählige kommen zum Glauben, sie werden getauft, aber sie haben den Heiligen Geist nicht bekommen. Ganz eigentümlich. Ja, wie war das eigentlich in Apostelgeschichte 2 bei Pfingsten? In Kapitel 2, Vers 38 sagte Petrus auf die Frage, was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Zuerst Buße, dann Taufe und dann Empfang des Heiligen Geistes. Klare Reihenfolge. Jetzt haben wir aber in Kapitel 8 bei den Samaritern, sie glauben, tun also auch Buße. Sie werden getauft, Vers 12, aber sie bekommen den Heiligen Geist nicht. Bis Vers 14. Als aber die Apostel, welche in Jerusalem waren, gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, welche, als sie hingekommen waren, für sie beteten, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch nicht auf einen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Es brauchte also noch Handauflegung durch Apostel. Was sollen wir damit anfangen? Nun, in Kapitel 10, ich greife jetzt ein bisschen voraus, da finden wir die Bekehrung von Cornelius, wie er Christ wird, und all die Seinigen auf die Predigt von Petrus hin. 10, Vers 44. Und da liest man, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Also hier haben wir Menschen, die hören das Evangelium und während des Hörens kommt der Heilige Geist auf sie, ohne Taufe, ohne Handauflegung. Ja, was sollen wir machen? Aufgrund von welchem Abschnitt sollen wir jetzt eine Lehre aufbauen? Nun, ich habe ja auch einen Abschnitt auf den Blättern, ab Blatt 3, einige dogmatisch wichtige Themen. Da haben wir zunächst Taufe mit Heiligem Geist, wir kommen darauf. Dann Empfang des Heiligen Geistes auf dem nächsten Blatt. Und da haben wir gleich all diese Punkte. Bei den Juden am Pfingsttag nach der Taufe ohne Handauflegung. Bei den Samaritern nach Taufe und Handauflegung. Bei den Heiden vor der Taufe ohne Handauflegung. Nun, Erklärung. Also am einfachsten hatten es die Heiden. Die Juden in Jerusalem mussten sich zuerst öffentlich durch die Taufe von dem Justizmord des Messias distanzieren. Kurze Zeit zuvor wurde der Messias Jesus ermordet vor den Toren Jerusalems. Eine große Volksmenge in Jerusalem hat geschrien vor Pilatus, er werde gekreuzigt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und jetzt predigt Petrus und wirft das der Volksmenge vor als Mord an dem Verheißenen, an dem Gesandten Gottes. Und so sagt er auf die entsetzte Frage, was sollen wir tun? Lasst euch taufen. Und durch die Taufe distanziert man sich von der Zugehörigkeit, wo man vorher war. Das wusste jeder Jude. Denn wie wurde man damals als Heide ein Jude? Man musste ein Ritualbad auf sich nehmen. Und das Ritualbad bedeutete, ich trenne mich von dem götzendienerischen Volk, zu dem ich gehört habe, und trete über zum Volk Gottes. Und jetzt sagt Petrus, solchen, die zum Volk Gottes gehören, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Sie mussten sich also von der Masse, die sich nicht distanziert hatte vom Mord am Messias, durch Taufe distanzieren, und dann wurde das bestätigt durch die Gabe des Heiligen Geistes. Und es ist wichtig zu sehen, auch heute noch, die christliche Taufe macht wirklich den totalen Schlussstrich, wenn ein Jude zum Glauben kommt. Wenn ein Jude glaubt, dass Jesus der Messias ist, dann ist das in der Verwandtschaft oft schrecklich schlimm. Aber es ist noch Hoffnung. Wenn er sich aber taufen lässt, dann ist es aus. Und es gibt eine rabbinische Lehre, die sagt, diese Sünde kann in Ewigkeit nicht mehr vergeben werden. Und dann kommen alle Flüche aus 5. Mose 28 über einen. Also man sieht, die Taufe ist wirklich der Punkt, wo es darum ging, wirklich die Entscheidung ganz klar offen zu legen. Gut. So ist das geschehen. Bei den Samaritern, die wurden getauft, aber sie bekommen den Heiligen Geist nicht. Nun, der Grund liegt darin, Juden und Samariter waren verfeindet und pflegten keinen Umgang. Das sieht man schön deutlich in Johannes 4, Vers 9, in der Geschichte der Samariterin am Brunnen. Es bestand daher die Gefahr, dass es in Samaria zu einer Kirchenspaltung gekommen wäre. Dass die samaritischen Gläubigen gesagt hätten, ja gut, wir sind Gläubige, wir sind Christen, aber mit denen von Jerusalem haben wir überhaupt nichts zu tun. Und sie hätten quasi diese Spaltung, in der sie immer gelebt haben, als Völker, da auch in die Gemeinde hineingebracht. Jetzt mussten die Samariter sich zuerst durch Handauflegung mit den gläubigen Juden identifizieren, eins machen. Handauflegung bedeutet immer Identifikation. Übrigens, das hebräische Wort für Handauflegung, smicha, bedeutet nicht einfach auflegen, sondern drauf drücken. Das heißt, auch bei den Opfern, die smicha bedeutet, der Opfernde drückt die Hände auf den Kopf des Opfers und überträgt gewissermaßen das ganze Gewicht seiner Person und seiner Schuld auf das Opfer. Das ist Identifikation. Und dann muss das unschuldige Tier sterben anstelle des Schuldigen. Und dadurch, dass die beiden Apostel Johannes und Petrus die Hände aufdrücken auf die Samariter, machen sie sich eins und die Samariter eins mit ihnen, indem sie das an sich geschehen lassen. Und sie erklären, wir gehören hundertprozentig zusammen. Und dann hat Gott geantwortet mit dem Heiligen Geist. Das bestätigt. Das war also gerade zur Verhinderung, dass ein Landeskirchentum entstanden wäre. Ja? Landeskirche der Juden, Landeskirche der Samariter. Ist also nicht Gott gewollt. Es sollte ganz klar die Einheit deutlich werden. Aber bei den Heiden, dort erlebte man, was in späterer Zeit eine allgemeine Norm wurde. Glaube und Empfang des Heiligen Geistes. Bei den Heiden war ja das Problem, dass die Juden dachten, Gott wird die kaum annehmen, akzeptieren. Denn das sind wirklich, die haben nun wirklich nichts zu tun mit uns. Die Samariter hatten ja noch wenigstens etwas israelitisches Blut in den Adern. Und wir haben ja gelesen in Apostelgeschichte 10, dass die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, die entsetzten sich, dass diese Römer den Heiligen Geist bekommen haben. Das ist für sie unglaublich. Das geht ja nicht, sowas. Also was besonders wichtig, dass es bei ihnen am allereinfachsten und am leichtesten ging, um sie zu überzeugen, dass Gott sie wirklich akzeptieren will. Und zwar so akzeptieren will, dass sie nicht zuerst ins Judentum übertreten mussten. Wären sie zuerst getauft worden, hätte man es interpretieren können, aha, das ist so eine Art Proselytentaufe. Die werden Juden und dann werden sie akzeptiert. Und darum war es ganz wichtig, ohne Taufe, ohne dass sie Juden wurden, wurden sie Christen. Das heißt, wurden sie Teil der Gemeinde Gottes. In Epheser 1, Vers 13 lesen wir, Nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preis seiner Herrlichkeit. Paulus sagt den Ephesern, den Nichtjuden, ihr seid, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden. Nicht nachdem ihr getauft worden seid, nachdem ihr Handauflegung bekommen habt. Nein, nachdem ihr geglaubt, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Nun, die Frage ist, worauf soll man eine Lehre aufbauen? Ja, jetzt kann man das machen, was man am liebsten hat. Die einen am liebsten ist, wenn es zuerst eine Taufe gibt. Die anderen, sagen wir Neuapostolen, wenn zuerst eine Handauflegung da ist. Aber nicht nur sie. Und andere nichts von beidem. Nun, wir müssen beachten, die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch. Der Epheserbrief ist ein Lehrbuch. Wir haben ja heute Morgen diese siebenfache Einteilung der Bibel gesehen. Die Briefe sind der Teil, wo der Heilige Geist in die ganze Wahrheit leitet. Ein Geschichtsbuch berichtet uns, wie Gott an ganz bestimmten Momenten in der Heilsgeschichte gehandelt hat. Das heißt nun nicht, dass Gott immer gleich handelt. Gott ist zwar immer derselbe, er ändert sich nie, aber er handelt nicht immer gleich. Das sieht man durch das ganze Alte Testament hindurch. Gott hat immer wieder anders gehandelt. Er ist aber immer derselbe geblieben. Und können wir also nicht einfach so etwas herausgreifen und sagen, das ist das Allgemeingültige. Es könnte das Allgemeingültige sein, aber nicht unbedingt. Und darum müssen wir die Bestätigung haben aus einem Lehrbuch, wie zum Beispiel der Epheserbrief, dass das das Allgemeingültige ist. Nun, das erklärt die Situation bei den Samaritern. Und es zeigt uns auch, wie in den ersten Jahrzehnten der Christenheit Wert darauf gelegt wurde, auf Einheit. Wir sehen die ersten Christen, Apostelgeschichte 4, waren ein Herz und eine Seele. Das haben wir noch nicht gelesen, das können wir kurz aufschlagen. 4, Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein. Ein Herz und eine Seele. Aber dann haben wir gesehen, wie es plötzlich doch Spannungen gab, in Kapitel 6, zwischen den griechischsprachigen, offeneren Juden, den Hellenisten, und den hebräischsprachigen oder hebräisch-aramäischsprachigen Inlandjuden, die eher sich abschlossen gegen andere. Wir haben gesehen, dieser Konflikt musste gelöst werden, durfte nicht irgendwie zu einer Trennung führen. Und jetzt kommt eine neue Gruppe dazu, die Samariter. Und das macht das Ganze noch komplizierter, denn da war wirklich eine Feindschaft. Und die werden auch so hineingeführt, indem wirklich durch Handauflegung die Einheit demonstriert wurde und Gott erst dann mit dem Heiligen Geist antwortete. Aber diese Linie müssen wir beachten, das wird uns noch weiter beschäftigen. Gott will die Einheit der Erlösten. Nicht nur örtlich, sondern auch überörtlich, wie hier. Und interessant ist, es hätte ja irgendeine der 12 Apostel kommen können. Es kommen aber Petrus und Johannes. Petrus spielte schon eine Schlüsselrolle am Pfingsttag. Er hat die große Pfingstrede gehalten, an der dann 3000 zum Glauben kamen. Da ging es um Juden. Jetzt haben wir die neue wichtige Etappe, Samaria. Und da spielt Petrus, zusammen mit Johannes, wieder eine Schlüsselrolle. Und dann die nächste Etappe, haben wir gesehen, ist mit Cornelius, wo die Römer dazukommen. Also die wirklich hundertprozentigen Nicht-Juden. Und wer hat dort gepredigt? Petrus. Also Petrus spielt Schlüsselrollen in allen Volksgruppen, die gewissermaßen neu dazukommen. Und damit wird eigentlich das Missionsprogramm wird darin repräsentiert, nämlich Jerusalem, Judäa, Juden, Samaria und dann bis ans Ende der Erde, das sind die Heiden. Jedes Mal ist es Petrus. Und das erklärt uns nun eine ganz schwierige Stelle in Matthäus 16, wo der Herr Jesus Petrus sagt, ich gebe dir die Schlüssel des Reiches der Himmel. Und da müssen wir daran denken, dass das Reich der Himmel eben nicht einfach das Himmelreich ist, so wie es in der Luther-Übersetzung heißt, und man meint dann, das sei der Himmel. Das Reich der Himmel ist nämlich auf Erden. Matthäus 16, Vers 18. In Vers 16 legt Petrus das Bekenntnis ab. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Herr in Vers 18, aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, griechisch Petros, ein Stein, und auf diese Petra, diesen Felsen, will ich meine Versammlung bauen. Und jetzt Hadespforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Nun, Petrus ist nicht der Fels. Sonst würde der Herr gesagt haben, du bist Petros und auf diesen Petros will ich meine Gemeinde bauen. Er sagt aber, du bist Petros und auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Nun, im Vatikan steht es eben auf, oben an der Kuppel, wo von innen hinaufschaut, steht der Vers in Lateinisch. Man hätte es besser auf Griechisch gelassen, hätte man den Betrug gleich erkannt. Das sind zwei verschiedene Ausdrücke. Petros ist nicht das gleiche wie Petra. Da besteht gerade eine Opposition. Die Grundlage der Gemeinde, der Kirche, der Versammlung ist Christus selbst. Darum heißt es in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Aber Petrus ist ein erster Stein dieses lebendigen Gebäudes der Gemeinde. Auf der Grundlage des Felsens, und das ist Christus. 1. Korinther 10, der Fels aber war der Christus. Und wir sehen, Petrus hat eine ganz besondere Rolle. Er bekommt die Schlüssel des Reiches der Himmel. Der Ausdruck, das Reich der Himmel, kommt nur im Matthäusevangelium vor. 32 Mal. Wenn man es vergleicht mit den anderen Evangelien, die Parallelen stellen, dann heißt es in den anderen Evangelien das Reich Gottes. Das hat mit dem Reich Gottes etwas zu tun. Himmel bei den Rabbinern war ein Name für den unaussprechlichen, also ein Ersatzname für den unaussprechlichen Namen Yahweh, der Name des Bundesgottes Israels. Sie sagten, um diesen Namen nicht irgendwie zu missbrauchen, haben sie andere Wörter genommen, wie zum Beispiel der Herr, Adonai, oder eben Shamayim, Himmel. Das Reich der Himmel, das ist nichts anderes als das Reich oder das Königreich Jahwes. Und wenn der Herr Jesus begonnen hat zu predigen, sagte er, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, tut Buße. Das heißt seine Herrschaft als Messias auf dieser Erde. Aber dann wurde er von der Masse des Volkes verworfen. Und in Matthäus 13 beginnt er dann, die Himmelreichsgleichnisse zu erzählen. Und spricht über den Acker, den vierfältigen Acker, wo jetzt der Same des Wortes ausgestreut wird. Und im gleichen Kapitel wird erklärt, der Acker ist die Welt. Das heißt, jetzt geht das Wort Gottes, der Same des Wortes Gottes, geht nun nicht mehr nur zu Israel, sondern in die ganze Welt. Das Reich der Himmel, das Reich Gottes, nimmt eine neue Form an. In Matthäus 25 sagt der Herr, das Reich Gottes ist gleich einem hochgeborenen Mann, der wegging für eine Zeit und seinen Knechten einen Auftrag gibt zu handeln, bis er dann wiederkommt. Das Reich der Himmel ist also heute die Zeit, wo die Jünger Jesu ihm dienen, aber wo der König selber abwesend ist, bis er dann wiederkommt. Und so haben wir also gewissermaßen zwischen der Auffahrt vom Ölberg, Apostelgeschichte 1, und der Wiederkunft Christi auf dem Ölberg, haben wir heute Morgen das behandelt, dazwischen haben wir das Reich der Himmel in der Form, wo der Messias abwesend ist, aber die Knechte auf der Erde handeln. Da gibt es gute und schlechte Knechte, wie man sieht aus Matthäus 25. Es gibt 5 törichte und 5 kluge Jungfrauen im Reich der Himmel. Also es ist der Bereich, das Reich der Himmel, der Bereich der Christenheit, kann man sagen. Und da hat Petrus eine Schlüsselfunktion. Er musste nämlich jeder Volksgruppe separat quasi den Zugang in das Reich der Himmel öffnen. Apostelgeschichte 2, den Juden, Apostelgeschichte 8, den Samaritern, Apostelgeschichte 10, den Heiden. Und dann verschwindet dann Petrus von der Bildfläche und Apostelgeschichte 13 bis 28 übernimmt Paulus eine Schlüsselrolle in der Ausbreitung des Evangeliums unter den Heiden. Also, plötzlich bekommt vieles harmonische Bedeutung. Und wir sehen dort übrigens auch gleich, was es bedeutet, binden auf Erden und lösen auf Erden. In Apostelgeschichte 8 haben wir jetzt gerade gelesen, wie die Samariter den Heiligen Geist bekommen haben. Und dann liest man von einem ganz speziellen Mann. 8, Vers 18. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, bot er ihnen Geld an und sagte, gebt auch mir diese Gewalt, auf dass, wem irgend ich die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Los an dieser Sache. Denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du in Galle der Bitterkeit und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Nun, der Ausdruck binden und lösen ist ein bekannter Ausdruck im rabbinischen Hebräisch. Jemanden binden, das heißt, auf jemanden einen Fluch legen. Zum Beispiel, wenn jemand eine schwere Sünde begangen hatte und er aus der Synagoge ausgeschlossen wurde. Dann hat man ihn quasi gebunden. Wenn er umgekehrt ist und Buße getan hat, wieder aufgenommen wurde in die Gemeinschaft der Synagoge, dann wurde gelöst. Und jetzt haben wir genau hier ein Beispiel, wo Petrus bindet, in apostolischer Gewalt, nämlich dieser Simon. Und er bindet ihn gewissermaßen, indem er die ganze Schuld auf ihm lässt und ihn ganz klar deklariert, du bist nicht frei von dieser Schuld, du musst zuerst Buße tun. Dieser Simon spielt eine ganz wichtige Rolle in der Kirchengeschichte, denn die Zeugnisse der alten Kirche sagen, dass Simon eigentlich eine Schlüsselrolle gespielt hat in der Bewegung der Gnosis. Das war die schlimmste Irrlehrerbewegung im 1., 2., 3. Jahrhundert auf das Christentum. Die Irrlehrer der Gnosis, die zum Beispiel leugneten, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, als wirklicher Mensch. Seine Gottheit geleugnet und so weiter. Und das war eine der größten Gefahren der Christen überhaupt. Übrigens sind das Johannesevangelium und 1. und 2. Johannesbrief sind spezielle Kampfschriften gegen die Irrlehrer der Gnosis. Und dieser Simon hat also hier eine Schlüsselrolle gespielt. Der war getauft, aber nicht bekehrt. Er hat sich so quasi gewissermaßen eingeschlichen und größtes Verderben gebracht. Das so nebenbei, das ist Kirchengeschichte. Aber was wir hier sehen, die Schlüsselgewalt von Petrus und wie er bindet und löst in apostolischer Gewalt. Gut, also wir sind weitergekommen. Nach diesem nächsten Schritt, eben mit Samaria, haben wir gesehen, bringt Lukas drei Bekehrungsporträts. Ein Hamit, der Äthiopier, der Kämmerer von Äthiopien, ein Semit, Saulus, und ein Japhetit, Cornelius, der Hauptmann, werden Christen. Um zu zeigen, das Evangelium geht jetzt zu allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Aber jetzt müssen wir schauen, nach der Bekehrungsgeschichte des Äthiopiers und des Saulus haben wir ganz ausführlich von Kapitel 10 bis 11, Vers 18 die Sache mit den Heiden, wie die aufgenommen werden. Und das ist diese Geschichte, wo Petrus eben wieder eine Schlüsselrolle spielte. Er war an einem Ort in Joppe, also bei Tel Aviv, und dann hatte er eine Vision. Er sieht den Himmel geöffnet und da kommt ein Tuch herunter mit allen Arten von Tieren auf der Erde. Und er hört eine Stimme aus dem Himmel: Schlachte diese Tiere und iss. Das Ganze war so um die Mittagszeit. Also da, wo es unter dem Herzen knurrt. Und was sagt Petrus? Apostelgeschichte 10, Vers 13. Und eine Stimme geschah zu ihm: Stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Also Gott sagt, iss etwas, was nicht koscher ist. Und Petrus sagt: Nein, nein, ich habe noch nie etwas Unkoscheres gegessen in meinem Leben. Also da sieht man, wie tief das sitzt. Wenn Gott sagt, jetzt ändere ich etwas, er kann es nicht ändern. Und dann geschieht das aber wieder. Vers 15. Und wiederum geschah eine Stimme zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, mache du nicht unrein. Dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde alsbald hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was doch das Gesicht sein möchte, das er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, welche von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten vor dem Tore. Jetzt kommt eine Gesandtschaft von Cornelius, die wollen Petrus einladen, dass er zu ihnen nach Hause käme, um ihnen zu predigen. Und da hat er diese Vision. Und das war wirklich eine schwere Entscheidung für Petrus, denn das war damals absolut undenkbar, dass ein Jude aus Israel zu Nichtjuden nach Hause geht. Aber Petrus überwindet sich und geht. Und schauen wir mal, was er dann sagt im Haus von Cornelius, 10, Vers 28. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Nun, er hat verstanden, diese Vision bedeutet, alle diese Tiere von allen Arten, es gibt reine und unreine, diese Unterscheidung soll jetzt aufgehoben werden. Und das bedeutet, die reinen Tiere stellen dar Juden. Die unreinen Tiere stellen dar Heiden. Und jetzt sagt Gott, jetzt hebe ich diese Unterscheidung auf. Petrus, du kannst essen. Von diesem und diesem. Und jetzt verstand er, aha. Und das bedeutet letztlich, jetzt kann ich auch zu einem Heiden nach Hause gehen. Aber das war schwierig. Ihr wisst, wie unerlaubt es ist für einen jüdischen Mann. Und er versteht aber, in Vers 34 heißt es: Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. Er versteht also, was diese Vision bedeutete. Das war nicht so einfach, jetzt hat man eine Vision gehabt, oder? Und jetzt, oder eine Vision, jetzt weiß er, wo das Bleistift ist, das Verlorene, oder? Gott hat ihm das gezeigt. Das war nicht so etwas Nebensächliches. Das war wirklich ein Schlüsselereignis in der Heilsgeschichte, das ein Petrus verstehen kann. Es kommt eine Änderung, wir können effektiv jetzt auch zu Heiden nach Hause gehen. Aber das war schwierig für ihn. Man fragt sich manchmal, was haben sich die Apostel überlegt auf dem Ölberg, als der Herr das Vier-Punkte-Programm vorstellte? Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde. Ja, wie soll das gehen? Man geht zu den Indianern, da muss man auch irgendwann was essen. Wie soll man, oder sagen wir, gehen wir nach Afrika, das ist ein bisschen näher von Jerusalem, gehen wir nach Afrika, was sollen wir dann essen? Wie soll man überhaupt diese Weltmission realisieren? Also das haben sie sich alles noch nicht so konkret und praktisch überlegt, das musste Schritt für Schritt geklärt werden. Nun, Petrus hat es dann nach innerem Ringen über sich gebracht. Er sagt Gott nein. Und Gott sagt dreimal, ja, ist. Und da geht er. Aber wir haben gesehen, schon in Kapitel 10, Vers 45, wie die Juden, die gläubigen Juden, die mit ihm gekommen waren, wie die entsetzt waren, als dann der Heilige Geist über die Römer kam. Und die Sache wird jetzt noch viel besser. Kapitel 11. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hätten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist zu Männern eingekehrt, die Vorhaut haben, und hast mit ihnen gegessen. Also, jetzt haben wir so ein großartiges Ereignis hier bei Cornelius gehabt. Und Menschen sind zum Glauben gekommen an Christus, sind getauft worden, haben den Heiligen Geist bekommen und jetzt geht nach Jerusalem. Da, wo ja alles angefangen hat, die ganze Weltmission. Und jetzt sollte man erwarten, die sagen, du, wir haben gehört, was da geschehen ist. Das ist wunderbar. Wir haben wirklich Freudentränen geweint. Es heißt nur, die hörten, dass die Nation das Wort Gottes angenommen hätten. Dann kommt er rauf und dann gibt es Streit. Was ist das Problem? Du bist zu Nichtjuden heimgegangen, hast mit ihnen gegessen. Wer hat denn das erzählt, dass er gegessen hat? Wird er nicht mal davon berichtet, dass er was gegessen hat? Gut, aber das war alles schon klar. Du warst dort und du hast gegessen. Und jetzt, was macht ein Mann, der von Natur aus explosiv ist? Wie Petrus. Vers 4. Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach. Ich war in der Stadt Joppe im Gebet. Und so weiter. Er hat alles schön der Reihenfolge nach erzählt. Und das macht deutlich, dass er nicht explodiert ist. Denn dann kann man nicht mehr der Reihenfolge nach die Dinge erzählen. Er ist also ruhig geblieben. Er hat gewusst, der Kampf wird kommen. Hatte auch Zeit, sich dazu überlegen, wie werde ich das tun. War also innerlich vorbereitet. Und er kann das alles erzählen, genau wie der Herr ihn geführt hatte. Und jetzt schauen wir mal das Gewaltige. In Vers 17. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich vermocht hätte, Gott zu wehren? Interessant, ich habe mir das speziell angestrichen, dass er da einen Fragesatz stellt. Hat nicht gesagt, die haben die gleiche Gabe bekommen wie wir, also ist es ganz klar so und so. Er hat in Frageform gestellt. Damit, und das ist so eine Finesse zum Beispiel. Man muss gar nicht immer alles so sagen, so und so und so ist es. Das ist mal in Frageform. Und dann muss der Zuhörer sich überlegen. Ja, also wer war Petrus dann, um nicht so zu handeln? Die Taufe verwehren? Muss man selber studieren. Also sehr taktvoll. Auch wie er spricht. Und dann Vers 18, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen oder den Heiden die Buße gegeben zum Leben. Doch wirklich ganz eindrücklich ein Beispiel von Takt. Er erzählt es ruhig der Reihe nach und gewinnend und die beruhigen sich alle. Aha, dann ist das so. Und nicht nur beruhigen, sondern sie verherrlichen sogar Gott. Also wir sehen, welche gewaltigen Bremsen es da zu überwinden gab. Das haben wir noch nie gemacht. Das haben wir immer so gemacht. Und jetzt denkt man, ja, also jetzt ist sicher, die Hauptbürde ist nun überwunden. Aber die weitere Geschichte zeigt uns, das Problem blieb noch lange, lange weiter bestehen. Das war jetzt für einige war jetzt das klar. Das war noch lange nicht für alle klar. Aber jetzt kommt ein ganz Entscheidendes in der Fortsetzung. 11, Vers 19. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, welche wegen Stephanus entstanden war. Merken wir, nach dem Einschub der drei Porträts mit den Söhnen Noahs, die zum Glauben kommen, wird jetzt wieder zurückgegriffen auf 8, Vers 4. Das Ganze war eigentlich ein Einschub. Wir haben noch in Kapitel 8, Vers 1. Da entsteht die Versammlung, entsteht die Verfolgung gegen die Gemeinde, die Versammlung. Sie werden zerstreut nach Judäa, Samaria. Vers 4. Sie verkündigen überall das Wort Gottes. Und jetzt kommt als Einschub die ganze Sache mit Samaria und den drei Söhnen Noahs. Und jetzt hier, 11 Vers 9, setzt direkt wieder dort an bei den Zerstreuten. Merkt man das? Wie der Anschluss hier direkt ist. Jetzt kommt wieder die Geschichte auf mit den Zerstreuten durch die Drangsal, welche wegen Stephanus entstanden war. Zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien. Ah, aber schon ein Fortschritt. In Kapitel 8 waren sie noch in Judäa, Samaria. Jetzt sind sie schon in Phönizien oben, im Libanon. Phönizien ist Libanon. Und noch weiter. Übers Meer, bereits nach Zypern hinüber. Und nach Antiochien. Wo ist Antiochien? In Syrien. Heute ist es in der Türkei. Das ist, weil Atatürk im letzten Moment hat er dann noch Antiochien rübergeschnappt. Und darum ist es, diese eigentlich syrische Stadt ist heute in der Südtürkei. Aber das ist auch ganz oben in Syrien. Bis dort hinauf sind sie gekommen. Aber jetzt erzählt Lukas uns weiter. Und redeten zu niemandem das Wort als allein zu Juden. Toll. Die sind also von Programmpunkt 2 und 3 eigentlich schon zu 4 geschritten. Judäa, Samaria ist schon zu den Heiden in Richtung Ende der Welt. Also mal bis zur Türkei sind sie gekommen. Aber was haben die Schlaumeier gemacht? Den Missionsauftrag erfüllen, indem man den Juden bis ans Ende der Welt das Evangelium bringt. Den Heiden haben sie gar schlicht einfach nichts erzählt. Und dann gibt es ein paar Progressive, Vers 20. Es waren aber unter ihnen etliche Männer von Zypern und Kyrene, welche, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Wow, was machen die da? Einige unter ihnen haben plötzlich eine ganz andere Idee. Ich muss erklären, der Ausdruck Griechen im Neuen Testament bezeichnet speziell griechischsprachige Menschen, die zum Römischen Reich gehören. Also nicht nur, dass im Prinzip alle römischen Bürger, denn man sprach Griechisch fast im ganzen Reich, außer in Spanien, dort war nur Latein. Und so war der Ausdruck Grieche gewissermaßen gleichzusetzen mit Römer. Nicht zu verwechseln mit Hellenisten. Kapitel 6 haben wir gesehen, Hellenisten sind griechischsprachige Juden. Griechen sind Römer, die Griechisch sprechen. Jetzt haben sie plötzlich begonnen, zu denen zu predigen. Ohne Rücksprache, bei den Aposteln und so. Ja gut, sie konnten sich eben auf den Auftrag des Herrn Sie waren also direkt dem Herrn in ihrem Dienst verantwortlich. Wichtiges Prinzip. Jetzt aber weiter, Vers 21. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Jetzt erleben sie eine Erweckung in Antiochia. Der Herr hat es einfach bestätigt. Dort. Und jetzt, was geschieht? Vers 22. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war. Das kommt wie ein Refrain. Und wir sehen schon, bei Samaria war das. Plötzlich hört man das in Jerusalem. Bei Cornelius war das. Plötzlich hört man das in Jerusalem. Jetzt geschieht das in Antiochia. Plötzlich hört man das in Jerusalem. Und was machen die? Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Eine Bibelstudienempfehlung. Man nimmt eine Konkordanz und sucht alle Stellen mit Barnabas auf. So bekommt man eine Biografie von Barnabas. Das ist ein ganz wunderbarer Mann. Immer wenn es schwierig wird, kommt Barnabas auf den Plan.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas »So entstand das Christentum. Die Welt der Evangelien und der Apostelgeschichte neu erlebt«, zweiter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.